Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lias Crime Time Germany. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuhören mögt. Und heute darf ich euch einen neuen Fall vorstellen. Ist für mich ein sehr heftiger Fall. Warum, werdet ihr natürlich in der Fallgeschichte, die ich euch gleich erzähle, erfahren. Und ich habe übrigens gesehen, ich habe ein paar Abonnenten bekommen. Und auf manchen Portalen, wo ihr mich hören könnt, könnt ihr ja auch Kommentare hinterlassen. Da freue ich mich gerne, wenn ich mal was lesen kann. Das finde ich auch immer spitze. Also wenn ihr mögt, kommentiert ruhig. Vielleicht kennt ihr ja auch Fälle, die ich noch gar nicht kenne, die sich lohnen, mal zu präsentieren. Die dürft ihr mir sonst auch gerne mal schreiben. Und ich habe jetzt ja auch einen ganz kleinen Instagram-Kanal eröffnet. Der steht wirklich gerade erst in den Anfängen. Wenn ihr mögt, dürft ihr mich auch gerne dort abonnieren. Aber jetzt fangen wir, denke ich mal, mit dem Fall an. Im heutigen Fall soll es, wie gesagt, um Stefanie Drews gehen. Ein 10-jähriges Mädchen aus Weimar. Stefanie Drews ist 10 Jahre, wie schon gerade gesagt, lebt in Weimar mit ihren Eltern und ihren zwei jüngeren Geschwistern. Die Familie lebt ziemlich sparsam und war laut einer Freundin der Familie auch arm, aber trotzdem immer nett und gastfreundlich. Stefanie war ein schüchternes Mädchen, ging bereits in die 4. Klasse. Am 24.08.1991, es sind noch eine Woche Sommerferien, ist auf dem Marktplatz in Weimar eine Probe des ZDF-Sonntagskonzertes, weshalb auch viele Touristen dort in der Stadt sind, um sich dann am Sonntag das Konzert anzuhören. Stefanie spielt auch an diesem Samstag mit ihrer Freundin und ihren Geschwistern dort im Goethepark in Weimar. Was die Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ist, dass sie beobachtet werden. Ein fremder Mann schaut ihnen einige Zeit zu, bis er auf die Kinder zugeht. Das ist natürlich wirklich die Horrorvorstellung, denke ich mal, von jedem Eltern, dass das Kind beobachtet wird oder dass ein fremder Mann kommt und sie anspricht und sie vielleicht entführt. Und ja, wenn man sich das schon so vorstellt, dass jemand vielleicht spielende Kinder beobachtet und dann, was auch immer in diesen Köpfen dann für Fantasien losgehen, da will man gar nicht dran denken, einfach nur schrecklich. Auf jeden Fall redet dann der Mann, der auf die Kinder zugeht, circa 30 Minuten mit Stefanie und ihrer Freundin, versucht sich ihr Vertrauen natürlich zu erschleichen und fragt Stefanie, ob sie ihm den Weg zu einem Schloss zeigen könnte, das sogenannte Schloss Belvedere, so heißt es. Zögerlich und schüchtern, so war Stefanie wohl auch ein bisschen von ihrer Art und Weise, nimmt sie das Angebot des Mannes leider doch an. Denn er bietet ihr ganze 50 Mark dafür. Das ist natürlich für Stefanie, die in so armen Verhältnissen wohl groß geworden ist, natürlich extrem viel, 50 Mark. Und ja, da sie so wenig Geld hatte, wollte sie sich nämlich auch ein neues Fahrrad bald kaufen und nimmt daraufhin natürlich dann das Geld dieses Mannes ja mehr oder weniger dankend an und ging mit dem älteren Mann mit. Ihre Freundin verblieb dann bei ihren kleineren Geschwistern im Park. Um 16 Uhr kehrt Stefanie aber immer noch nicht zu Hause zurück. Der Vater nahm dann sein Fahrrad und suchte im ganzen Goethepark nach Stefanie, aber er fand sie leider nicht. Auch die Mutter hat wohl in Geschäften gesucht und auch so natürlich in der Umgebung, aber hat Stefanie leider auch nicht ausfindig machen können und es hatte sie auch niemand irgendwo gesehen. Als Stefanie dann am Abend immer noch nicht zurückgekehrt ist und die Eltern natürlich Krankvorsorge geworden sind, melden sie Stefanie dann letztendlich als vermisst. Sofort startet dann die Polizei, weil Stefanie war ja auch erst 10 zu dem Zeitpunkt, gilt natürlich noch nicht als Teenager, wo man ja, glaube ich, ein bisschen länger noch wartet, bis zum gewissen Alter ist da ja, glaube ich, die Grenze. Aber es starten dann, wie gesagt, sofort Suchmaßnahmen nach Stefanie. 100 Polizisten werden eingesetzt, ein Hubschrauber flog los über Weimar. Der Park in Weimar wurde natürlich gründlich durchsucht, die Umgebung, aber man fand Stefanie nirgendwo, als wäre sie quasi vom Erdboden verschluckt. Aber da wusste man ja schon, dass sie mit einem Mann mitgegangen ist und naja, dann kann man natürlich, denke ich mal, als Polizei mit nichts Gutem rechnen. Die Kinder, insbesondere natürlich Stefanies Freundin, wurden befragt, wie genau der Mann ausgesehen hat. Daraufhin wurde dann ein Phantombild des Mannes erstellt, der wie folgt beschrieben wird: 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 groß. Mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden in diesem Presseartikel, der veröffentlicht wurde. Da stand jetzt nicht noch Augenfarbe oder Statur oder irgendwas oder Haarfarbe, was auch immer, sondern wirklich nur 20 bis 30 und 1,70 groß. Ja, daraufhin kann ich euch jetzt auch nichts weiter erzählen. Ich habe das Phantombild auch im Internet jetzt nicht mehr ausfindig machen können. Ich denke mal, nach so vielen Jahren, das sind jetzt ja 30 Jahre her, ist das dann irgendwann auch nicht mehr aktuell, nicht mehr zu finden, ne? Ja, 2 Tage später, 50 Kilometer von Stefanis Heimatort Weimar entfernt, an einer Raststätte, die an der A4 gelegen ist, an der sogenannten Teufelstalbrücke. Da muss ich jetzt auch was zu sagen. Es hört sich ja sowieso schon meiner Ansicht nach, vielleicht bin ich auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, empfindlich oder so, aber Teufelstal hört sich natürlich schon an sich nicht schön an. Und Teufelstalbrücke was ich euch jetzt gleich erzähle, hat das noch einen ganz bitteren Beigeschmack. Auf jeden Fall an der Raststätte der A4 gelegen, an der sogenannten Teufelstalbrücke am Montagnachmittag, spielen Kinder unterhalb der Teufelstalbrücke. Und machen darauf eine sehr schlimme Entdeckung. Zwischen Sträuchern finden sie die seit 2 Tagen gesuchte Stefanie Drews. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als hätte Stefanie von der Brücke gestürzt. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung kam dann heraus, dass die Todesursache wohl wirklich von dem Brückensturz gekommen ist. Das ergab wohl auch das Verletzungsbild der 10-Jährigen. Aber die Rechtsmediziner finden auch in ihrem Blut starke Beruhigungsmittel in einer sehr unüblichen Menge. Sie muss also mindestens sehr, sehr taumelig, wenn nicht sogar schläfrig, vielleicht sogar eingeschlafen sein. So viel hatte sie Beruhigungsmittel im Blut. Den Slip trug Stefanie auch auf links, aber man fand keine Spuren bei dem Mädchen, die auf einen sexuellen Missbrauch hindeuten könnten damals. Der Fall war auch sehr groß, natürlich in den Thüringer Medien verständlich. Ein Kind, was von der Brücke gefallen, gestoßen, geschmissen, getötet wurde, wie auch immer, und dann noch von so einer Brücke mit so einem Namen. Ja, es ist natürlich einfach nur krass gewesen und die Presse und mit Sicherheit auch viele Leute haben mit Sicherheit sehr viel Mitleid natürlich auch empfunden für Stefanie und das geht einem natürlich auch sehr nah. Und es war natürlich auch damals noch gar nicht bekannt, wie Stefanie gestorben ist und durch wen. Nach einigen Ermittlungen dann über einen längeren Zeitraum wurde Stefanies Fall leider zum Cold Case. Es gab einfach keine Zeugen, es gab keine Hinweise. Der Täter vom Phantombild wurde auch niemals gefunden. Und dazu gab es auch nahezu dann wohl keine Hinweise. Zumindest ist mir nichts bekannt aus den Artikeln, die ich gelesen habe. Und viele, viele Jahre später, 27 Jahre später, 2016, nahmen sich dann aber nochmal einige Ermittler den Fall vor und gründeten eine neue Soko, beziehungsweise es waren, glaube ich, nur 25, ja, entschuldigt bitte, 25 Jahre später, nicht 27 Jahre später, zu 27 Jahren kommen wir gleich. 2016, genau, nahmen sich dann aber nochmal die Ermittler den Fall vor und gründeten eine neue Soko, die sich Altfälle nannte. Die Soko sollte nicht nur Stefanis Fall klären, sondern auch noch andere Kindermorde in der Region. Es gibt zum Beispiel den Fall Bernd Beckmann, der ist, glaube ich, bis heute ungeklärt. Es gibt noch ein anderes Mädchen, auch aus der Nähe von Stefanie, was getötet wurde. Und ich glaube noch ein weiteres Kind. Also es waren noch einige Kindermorde, die aber, glaube ich, bis heute außer dem Fall Stefanie nicht geklärt werden konnten. Das LKA in Nordrhein-Westfalen übernahm dann auf einmal Stefanies Fall und rekonstruierte noch einmal die damalige Tat und durchforstete tausende Seitenakten. Auch sie sucht nochmals nach Zeugen aus der damaligen Nacht und macht tatsächlich nach so langer Zeit ein Pärchen ausfindig. Der Fall Stefanie kam übrigens wohl auch bei Aktenzeichen XY. Das habe ich jetzt damals nicht gesehen, aber es hatte ein Presseartikel darüber berichtet und darauf hat sich dieses Pärchen von damals gemeldet, die damals auch im Goethepark waren Und dort steht in diesem Goethe-Park eine auffällige Statue, die sogenannte Sphinx-Statue. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Löwenkopf sein soll. Ich glaube, ja, wenn ich mich recht erinnere. Diese Statue ist halt auf jeden Fall sehr, also die kann man nicht übersehen quasi. Die ist sehr eindrücklich. Und das Pärchen wollte damals dort Fotos an dieser Statue machen. Und der Mann ging so ein bisschen um die Statue herum, um die beste Position für ein schönes Foto rauszupicken. Und dann begegnete er aber einem Mann, der an der Statue so dahinter stand quasi, wo man sich eigentlich gar nicht aufhält, weil es total unüblich war. Und der Zeuge war halt sehr, sehr überrascht, dass dort jemand stand, wo er ja nur harmlose Fotos machen wollte. Und ja, heute wird das wahrscheinlich so gewesen sein, dass Stefanis Mörder da wahrscheinlich da schon die Mädchen beobachtet hatte, bevor er sie dann angesprochen hat. Und ja, als also nochmal der Täter von Stefanie dann gesucht wurde, so viele Jahre später, war sich das Pärchen aber trotzdem noch sicher, den Mann von dem Phantombild damals dort gesehen zu haben. Was natürlich auch nach über 20 Jahren kann man sich da ja auch schon mal unsicher sein, aber sie waren sich wohl relativ sicher. Die Suku suchte dann also weiter und findet einen Mann, der schon einmal Kinder betäubt haben soll. Da dieser aber seine Heimatstadt Weimar schon lange verlassen hatte und nach Berlin zog, kamen die Ermittler nicht sofort auf ihn. Es handelt sich um Hans-Joachim G., ein Lkw-Fahrer aus Berlin. Ermittler waren sich fast sicher, dass sie den richtigen haben könnten, aufgrund der Vorgehensweise, die er in anderen Fällen durchgeführt hatte. Da hatte er wohl auch Kinder missbraucht, 1982 in der DDR, da wurde er auch verurteilt und die wurden wohl auch betäubt, diese Kinder. Die wurden aber nicht getötet, sondern in Anführungszeichen nur missbraucht. Ist natürlich schon schlimm genug, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Am 3. März 2018 dann stürmt das SEK die Wohnung von Hans-Joachim G., sägt seine Haustür auf, 27 Jahre später, nach dem Mord von Stefanie Drews, an Stefanie Drews, nicht von, entschuldigt bitte. Ja, genau. Der Tatverdächtige stellt sich mit einer Eisenstange bewaffnet vor die Tür, will sich wehren, vielleicht will er sogar fliehen. Letztendlich aber kann die Polizei ihn zum Glück stoppen und festnehmen. Noch vor Ort sagt Hans-Joachim G., dass er wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen wird und gab wohl sogar in seiner Wohnung noch zu, mit dem Fall Stefanie etwas zu tun zu haben. Er sagte dann zur Polizei, er hätte Stefanie ins Auto gepackt, wäre in der Nähe der Teufelstalbrücke mit ihr in einen Wald gefahren, um dort Befriedigung zu bekommen. Wenn man das natürlich immer hört, geht einem das natürlich wirklich durch Mark und Bein. Aber so ist es ja nun mal, so sind pädophile Menschen. Wenn man das natürlich in Verbindung mit einem Kind hört, ist das immer schlimm, ne? Und ja, dann wollte er Stefanie nach dem Missbrauch wohl zurückfahren. Sie habe aber nur geweint, nach Hause gewollt und wäre sehr, sehr unruhig geworden im Auto auf der Rückfahrt. So behauptet er das. Daraufhin wollte er sie dann ruhig stellen, gab ihr Beruhigungsmittel und danach sei Stefanie extrem weggetreten gewesen. Er verstrickt sich in seinen Aussagen aber immer mehr und mehr in Widersprüche, erzählt immer wieder neue Versionen der Polizei und ist sehr, sehr unglaubwürdig natürlich dann in seinen Aussagen. Plötzlich gibt er dann aber doch zu, Stefanie von der Brücke geschmissen zu haben. Die Ermittler sind dann natürlich sehr glücklich, nach 27 Jahren den Täter gefunden zu haben. Jedoch wäre ein Missbrauch oder eine Entführung nach 27 Jahren längst verjährt. Sie müssen ihn also wirklich wegen Mordes verurteilen und ihm nachweisen, dass es Mord war. Denn er hat immer wieder jetzt andere Versionen mittlerweile erzählt, hat dann auch dass er Stefanie runtergeschmissen hat, revidiert. Entschuldigung für mein Stottern gerade. Und um das eben nachweisen zu können, rekonstruieren die Ermittler den Tatort nochmal neu. Das war aber gar nicht so leicht, denn die alte Teufelstalbrücke gibt es so in dem damaligen Zustand nicht mehr, weil sie komplett saniert wurde. Aber durch Spezialisten kamen sie dann doch zum Ergebnis, dass Stefanie dort nur heruntergeworfen sein konnte und nichts anderes. Plötzlich, wie gesagt, aber revidiert Hans-Joachim G. seine Aussagen. und auch die Aussage, dass er sie von der Brücke geschmissen habe. Plötzlich sei es ein Unfall gewesen und Stefanie wäre angeblich darunter gefallen. Das hieße für ihn letztendlich natürlich keine Haft, denn ein Unfall wäre natürlich längst verjährt. Das wird wahrscheinlich auch taktische Gründe gehabt haben. Juristisch wird der Anwalt ihm wahrscheinlich geraten haben, das so zu erzählen, denn dann wäre er ein freier Mann. Der Missbrauch, ich finde es sowieso schlimm genug, dass man einen Missbrauch überhaupt eine Jahreszahl beimisst, weil ich finde, ein Missbrauch gerade an Kindern sollte nie verjähren. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Die Gutachten sprechen aber letztendlich gegen die Aussagen von Hans-Joachim G. Und so wird er letztendlich zum Mordes an Stefanie Drews verurteilt. Der Täter hat sie sexuell missbraucht, unter Medikamente gesetzt und wollte den Missbrauch so vertuschen. Und warf letztendlich die noch lebende Stefanie von der Teufelstalbrücke herunter, wissentlich, dass sie letztendlich natürlich davon sterben wird. Am 30.11.2018 wird er daraufhin dann endlich als Mörder verurteilt. Ja, das war jetzt mein heutiger Fall, ihr Lieben. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, der Name Teufelstalbrücke hat es schon in sich. Wenn man dann wirklich überlegt, dass so jemand ein Kind missbraucht, was schon schlimm genug ist, es vorher, nachher, wie auch immer, unter Beruhigungsmittel gesetzt hat, weil es kann man ja wahrscheinlich im Nachhinein gar nicht mehr genau nachweisen, ob es vor oder nach dem Missbrauch passiert ist. Man muss sich der Aussage, die der Täter sagt, natürlich beimessen. Man war nicht dabei, niemand anders war dabei. Man muss das, was er quasi sagt und tausendmal revidiert und zurücksetzt und wieder neu erzählt, dann irgendwie glauben, ist für die Eltern natürlich auch schlimm. Die werden vielleicht nie genau gewissert haben, was passiert ist. Dass er sie die Brücke runtergeschmissen hat, ist, denke ich mal, wirklich Fakt. Das wird auch so passiert sein. Ob sie natürlich vorher oder nachher betäubt wurde, weiß niemand. Für das Mädchen kann man eigentlich nur hoffen, dass es vorher passiert ist, damit sie den Missbrauch nicht mitbekommen hat. Und für Stefanie hoffe ich wirklich ganz inständig, dass sie vielleicht so betäubt war, so von den Beruhigungsmitteln überdosiert war, dass sie den Sturz von dieser Brücke nicht mitbekommen hat. Weil sowas mitzukriegen, du kannst dich als kleines Kind nicht wehren und wirst dann von einer Brücke gestoßen, wurdest vorher missbraucht. Also abartiger geht es in meinen Augen nicht mehr. Deswegen habe ich euch ja auch am Anfang gesagt, dass mich dieser Fall wirklich sehr, sehr mitgenommen hat, weil ein kleines Mädchen ja so zu missbrauchen und dann darunter zu werfen. Ich finde es einfach nur schrecklich. Man geht allerdings davon aus, dass er Angst hatte, weil er sie wahrscheinlich überdosiert hat mit den Beruhigungsmitteln, dass ihr irgendwas passiert wäre, wenn er sie jetzt zurückgebracht hätte, dass er vielleicht gesehen worden wäre und sie wäre vielleicht an dieser Überdosierung eventuell gestorben oder es wäre irgendwas passiert, so die Ermittler, so habe ich das vernommen in den Artikeln, die ich gelesen habe und deswegen hat er sie darunter gestoßen, was natürlich noch schlimmer gewesen wäre. Er hätte sie ja einfach mit dem Auto zurückfahren können, wenn er sie irgendwo abgelegt hätte. Es wäre ja irgendjemand ihr zu Hilfe gekommen, aber dann hätte dieses Mädchen überlebt und wie man ein Kind wirklich die Brücke runterstoßen kann, als wäre es ein Stück Vieh. Nicht mal mit einem Stück Vieh macht man das, also mit einem Tier. Nicht mal das macht man und das wäre auch absolut schlimm und widerwärtig. Und ach, ja, Leute, also dieser Fall hat mich sehr betroffen gemacht, wenn man, wie gesagt, diese Rekonstruktionen, mein Gott, im Internet gesehen hat, mit einer Puppe, wie die da so runterfällt. Und man stellt sich dann vor, das ist dieses junge Mädchen gewesen. Es ist einfach nur schlimm. Ja, das war jetzt ein Fall. Wir sind jetzt gerade, wo ich hier aufnehme, bei 18 Minuten 50. Vielleicht rede ich jetzt noch, bis wir 20 Minuten voll haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wird ein etwas kleinerer Fall, weil es auch nicht ganz so viel Infos darüber gibt, weil es natürlich auch relativ schnell geklärt wurde. Klar, bis der Täter gefasst wurde, vergingen 25 Jahre, bis er verurteilt wurde, 27 Jahre. Ja, aber letztendlich konnte man den Fall klären und es gab natürlich jetzt nicht so viel zu erzählen, weil Stefanie ja auch nicht lange vermisst war, es nicht viele Zeugen gab und der Fall relativ schnell klar war, man konnte einfach nur den Tatverdächtigen nicht finden. Und ja, er wurde jetzt ja dann gefunden und zum Glück als Mörder verurteilt und nicht irgendwie wegen irgendwelcher anderen Geschichten, die verjährt sind, ne? Also das finde ich richtig und ich hoffe auch, dass dieser Typ niemals mehr rauskommt von Sicherungsverwahrung, habe ich jetzt allerdings nichts gelesen. Ja, und falls ihr jetzt gerade hier was im Hintergrund hört, meine Hündin ist gerade extrem am Träumen, am Schnarchen, am Bellen im Schlaf. Es ist immer so niedlich. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann und wo auch immer ihr mich hört. Ich freue mich, falls ihr Kommentare oder Abos bei mir lasst, wo auch immer ihr mich hört. Und hoffe, euch hat die Falldarstellung gefallen. Und ja, ich versuche jetzt zweimal die Woche einen Fall zu machen, zwei Fälle zu machen. Es würde ja keinen Sinn machen, zwei Tage die Woche einen Fall zu machen. Ja, ich versuche dann, denke ich mal, immer einen Fall, der vielleicht etwas länger ist und einen, der etwas kürzer ist, zu machen. Und hoffe mal, dass ich das dann irgendwie schaffe, zeitlich hinbekomme, wie auch immer. Okay, ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wünsche euch noch einen, ja, schönen Tag und grüße euch ganz lieb. Eure Lia. Tschüss.